Willkommen zu einer neuen Folge bei Kundenzentriert, dem Podcast für Kundenzentrierung, agile Führung und zeitgemäße Organisationsentwicklung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, einer Solo-Ausgabe. Es geht um das Thema Kreativität im Job. Und zwar habe ich mich ja Zeit meines Lebens mit dem Thema Ideenentwicklung beschäftigt. Diejenigen, die mich genauer kennen, wissen, dass ich ursprünglich aus dem Marketing komme, bevor ich in den Vertrieb gegangen bin. Und mich hat schon immer das Kreative in der Arbeit interessiert. In der Schule habe ich mehr Comics unter dem Tisch gezeichnet, als dem Unterricht aufmerksam zu folgen. Ja, der Comiczeichner ist bei mir jetzt nicht zur Profession geworden, aber die Seminarteilnehmer, die mich kennen, wissen, dass ich auch immer gerne die Flipcharts schön gestalte. Das ist aber jetzt nicht der Punkt, auf den ich heute eingehen möchte, also der gestalterisch-künstlerische Aspekt, sondern der Kreativitätsaspekt, den wir im Alltag, im Job oft brauchen, wenn es darum geht, Probleme zu lösen, wenn wir als Team neue Ideen entwickeln wollen. Also was führt dazu, dass wir schnell in einen kreativen Prozess kommen, als Einzelperson oder als Team, dass wir möglicherweise unsere Organisation auch kulturell so gestalten, dass mehr Ideen entstehen, dass wir innovativer sind. Und auf der anderen Seite natürlich auch mal wieder die quälende Frage, was verhindert es? Denn ich glaube, jeder von uns kennt dieses Sitzen vor dem weißen Blatt Papier und die Idee will uns nicht in den Kopf. Die große Hoffnung vieler ist jetzt ja ChatGPT oder andere KI-Tools, die uns sicherlich da auch beflügeln oder helfen können, also zumindest in den Flow zu kommen. Aber die Ideen selbst müssen natürlich immer noch unserem Gehirn entspringen. Wobei die KI gar nicht so anders arbeitet als wir Menschen, nämlich sie kombiniert vorhandene Informationen, vorhandenes Wissen einfach gut zusammen. Und genau das ist ja auch Kreativität, nämlich Informationen oder Erfahrungen, Erkenntnisse einfach neu kombinieren, anders zusammensetzen. Vielleicht mal ganz kurz so der Blick in die Theorie, der Blick so unter unsere Schädeldecke. Was passiert denn eigentlich, wenn Ideen entstehen oder auch nicht entstehen? Die drei größten Verhinderer, das liest man immer wieder, das sagen Hirnforscher, das sagen aber auch alle Experten, die sich mit Kreativität, mit Thinktanks, also der systematischen Entwicklung von Ideen für Industrie und Wirtschaft beschäftigen. Die drei größten Verhinderer von der Entstehung von Ideen sind immer erstens der Verstand, zweitens das Urteilsvermögen und drittens die Gewohnheit. Also die Macht der Gewohnheit, fange ich mal mit dem letzten Punkt an, ist ja etwas, was uns im Alltag häufig das Leben erleichtert. Also der morgendliche Griff zum Lichtschalter, der Gang zur Toilette, der Weg in die Küche, der Griff zum Lieblingskaffeebecher, das sind ja alles Dinge, die wir noch teilweise im Trancezustand, also im Halbdämmerzustand erledigen aus der Gewohnheit heraus und die uns wirklich den Alltag auch erleichtern. Das ist ja eine wesentliche Funktion auch von Gewohnheiten. Sie bieten dem Menschen Sicherheit, sie bieten dem Menschen Vertrautes und Routinen erleichtern uns, Prozesse schnell und sicher durchzuführen. Wir kennen dieses Phänomen, wenn wir die erste Nacht in einer Ferienwohnung im Hotel schlafen und morgens aufwachen oder nachts aufwachen, dann braucht es manchmal eine gewisse Zeit, bis wir uns orientieren und erinnern, ach stimmt, ich bin nicht zu Hause, ich bin im Hotel. Und nach 3-4 Tagen bewegen wir uns auch dort wie gewohnt und finden auch in der Ferienwohnung die Besteckschublade auf Anhieb und den Kaffeebecher. So, das heißt, Gewohnheiten haben ihr Gutes, aber sie haben auch eben den Nachteil, dass durch die Gewohnheiten sich natürlich gewisse Synapsen im Gehirn prägen und ausprägen. Das heißt, wenn ich es immer gewohnt bin, die gleichen Arbeitsschritte zu vollziehen, die gleichen Gedanken zu denken, dann wird mein Gehirn einfach nicht daran gewöhnt sein, Neues zu denken. So, was ist die Lösung? Das Gehirn also immer wieder frisch zu halten, also wieder neue Wege zuzulassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich sage zu meinen Teilnehmern in den Workshops und Coachings, gewöhnt euch einfach an das Ungewohnte. Und mit Wegen meine ich zum Beispiel, geht nicht immer den gleichen Weg zur Kantine, fahrt nicht immer den gleichen Weg zur Arbeit, bucht nicht immer die gleiche Ferienwohnung, esst nicht immer das Gleiche zum Abendbrot. Also solche kleinen Veränderungen, die uns manchmal leicht fallen, manchmal vielleicht auch irritieren oder die wir manchmal auch ablehnen nach Motto, nee, ich habe schon immer auf dem Platz gesessen, da will ich auch heute wieder sitzen. Solche Gewohnheiten oder solche Muster zu durchbrechen sind ein Training für das Gehirn, sich schneller auf Neues einzulassen. Also das Gehirn wird damit flexibler, weil einfach mehr Synapsen aktiv werden als die, die immer der Gewohnheit entsprechen. Sonst sind wir wie das Rentnerpaar bei Loriot, was mit Grau immer recht zufrieden war und sich gar keine andere Farbe mehr vorstellen kann. Ja, ich glaube, das ist auch eine wichtige Kulturaufgabe oder eine wichtige Aufgabe von Führung und Zusammenarbeit in Organisationen, dafür zu sorgen, dass Mitarbeiter und Führungskräfte eben nicht immer in den gleichen Meetingroutinen zusammensitzen, auf den gleichen Plätzen, mit den gleichen Abläufen, weil das führt dazu, dass in der Regel immer die gleichen Personen sich zu Wort melden, die anderen gleichen Personen wiederum schweigen, dass die gleichen an den richtigen Stellen nicken und die anderen einfach stillschweigen waren. Also so wie in manchen Parodien wird unser Unternehmen dann zur Behörde, weil es dann häufig dann auch heißt, das haben wir schon immer so gemacht oder das kenne ich nicht, das will ich erstmal nicht. Also diese Muster zu durchbrechen ist sicherlich eine der wichtigsten Aufgaben derer, die für Transformation und Veränderung in der Organisation auch Verantwortung tragen. Also die Menschen Schritt für Schritt daran zu gewöhnen, die Gewohnheit zu verlassen. Und wo wir gerade eben von Meetings gesprochen haben oder ich von Meetings gesprochen habe, das Thema Verstand und Urteilen ist unmittelbar miteinander verknüpft. Das heißt, wenn wir ein Problem lösen wollen, versuchen wir es gerade im Geschäftsleben vorrangig rational zu lösen. Das heißt, wir suchen mit dem Verstand, mit dem Kopf eine Lösung. Und sobald ein Mensch eine Lösung vorschlägt oder entwickelt, wird automatisch auch der innere Zensor in einem Menschen geweckt oder jemand anderes übernimmt das in der Teamrolle und sagt oder denkt, ob sich das umsetzen lässt, glaube ich nicht, viel zu teuer, viel zu schwierig, geht nicht. Wir kennen ja alle den Begriff des Brainstormings. Das ist ja eine klassische Methode zur Ideenentwicklung. Und Brainstorming heißt Gedankenstürme erzeugen. Und ein Sturm entsteht nicht dadurch, dass der Wind losbläst und im nächsten Augenblick abrupt unterbrochen wird. Meistens erkennen wir aber so etwas auch in Meetings, dass jemand sagt, ich hätte eine Idee, wie wir das Problem lösen. Er trägt die Idee vor und jemand anderes sagt, zu teuer, geht nicht, funktioniert nicht. Damit ist dieser Sturm sofort unterbrochen. Es ist ja für die aussagende Person demotivierend, aber auch für alle anderen Personen im Raum, die vielleicht eine Idee auf der Zunge hätten, aber jetzt schon sofort lernen, naja, gute Ideen werden sofort in der Luft zerrissen. Ich halte mich besser zurück, bevor ich mir jetzt auch noch die Finger verbrenne. Also auch da wieder die Verantwortung bei allen Beteiligten, zumindest bei der moderierenden Person zu sagen, hey, hör zu, Brainstorm heißt, lasst uns erstmal Ideen sammeln, ungeprüft dessen, ob sich diese Ideen alle realisieren lassen, lasst uns einfach mal sammeln, haut raus, wir schreiben jede Idee auf, dafür gibt's Post-its, dafür gibt's ein Whiteboard, wir scribbeln's einfach an. Die Bewertung können wir später durchführen, aber jetzt ist doch cool, wenn wir alle erstmal in so einen Flow kommen von Ideensammlung. Alles ist erlaubt, alles darf verrückt sein. Also achtet bitte drauf und überprüft mal euer eigenes Verhalten. Wie stark obliegen eure Gedankenentwicklungsprozesse, so nenne ich es mal einfach, der Gewohnheit? Wie weit gibt es da Routinen, die ihr schon immer so gemacht habt? Dann bitte prüft das mal und stellt es in Frage, macht mal anderes, macht mal schöneres, Neues. Und wenn ihr einfach den Block um den Block spazieren geht und dabei euch einfach ein paar Ideen überlegt und die einfach in den Sprachrekorder eures Handys reindiktiert, achtet bitte immer darauf, dass ihr den Verstand nicht zu früh gewinnen lasst, sondern dass ihr sagt, Brainstorm widerspricht dem Verstand. Alle großen Ideen sind nicht nur aus dem Rationalen herausgekommen, sondern oftmals durch Zufall, durch missglückte Versuche, durch wiederholtes, immer wieder neues Experimentieren. Denkt an das Penicillin. Das ist auch eher dem Zufall zu verdanken, dass es entstanden ist, weil eben der Erfinder des Penicillins oder der Entdecker dieses Bakteriums eben ja in den Petrischalen hat irgendwelche Kulturen gammeln lassen, hat sie vergessen und mit einmal hat er diesen Schimmelpilz untersucht und dadurch eben ist er auf dieses revolutionäre Penicillin gestoßen. Also drei wichtige Grundprinzipien jetzt schon mal gleich zu Beginn, bevor es darum geht, wo kann man überhaupt Kreativität oder Ideen, ja Methoden überhaupt sinnvoll einsetzen. Auch da nochmal der Blick, was sind denn überhaupt Möglichkeiten, also oder was sind denn Prinzipien, was sind denn Rahmenbedingungen, die man erforscht hat. Es gab ja schon seit Jahrzehnten immer wieder Wegbegleiter, die, ich sag mal, wie Edward de Bono auch über die Literatur bekannt geworden sind. Es gibt Firmen, sogenannte Thinktanks, die nichts anderes machen als ja, für Industrieunternehmen Ideen zu entwickeln, also wirklich mit regelrechten Prozessen, die genau definiert sind. Und überall finden wir Prinzipien wieder, die ich hier mal kurz zusammenfassen möchte. Also ein Prinzip ist immer das flüssige Denken, das ich eben gerade mit dem Prinzip des Brainstorms beschrieben habe. Also wirklich zu sagen, tolle Idee, was fällt uns noch ein? Es gibt ein Sprichwort, das lautet, wenn du zwei Möglichkeiten hast, entscheide dich für die dritte. In diesem Zitat ist letztendlich ein Appell verbunden, nämlich wenn du schon verschiedene Ideen hast, bleibe dran, forsche weiter, entwickle weiter, weil die beste Idee, die es am Ende zur Marktreife schafft, ist in der Regel immer die Fortsetzung vieler vorangegangener anderer Ideen, aus denen man eben neue Ideen ableitet. Das ist wie in der Technologie ein Erlkönig, also eine Designstudie oder ein Prototyp ist letztendlich ja auch nur, sag mal, die Idee in der Realisation, in der Anwendung, was letztendlich dann am Ende am Markt kaufbar ist, ja, ist in der Regel nicht das Gleiche, was wir schon mal vorher als Designstudie gesehen haben, sondern Teile davon wurden übernommen und weiterentwickelt, andere wurden wieder verworfen. Also flüssig denken bedeutet viele Ideen generieren, nicht müde sein und darauf aufbauen, was der Vorangegangene gesagt hat, weiterentwickeln. Ein klassisches Prinzip, visualisieren. Wir haben so viele Tools in den Unternehmen, warum glauben wir alles ohne Visualisierung merken und weiterentwickeln zu können? Die klassische Metaplanwand, das Whiteboard, alles analog, also sprich physisch als auch digital vorhanden. Selbst in den Videokonferenzen können wir Whiteboards nutzen wie Miro und Conceptboard. Einige Videokonferenzprogramme haben auch inzwischen ganz passable Whiteboards. Andere wiederum ganz gruselige, aber die Technologie ist ja vorhanden, wir können sie nutzen, schreibt auf, scribbelt. Man kann sich in Teams anmelden mit seinem normalen Profil und darüber hinaus mit seinem Tablet nochmal mit als zweiten Zugang. Dann kann ich auf dem Tablet auch mit geteiltem Bildschirm richtig scribbeln. Das sieht wirklich cool aus und hat einen viel höheren Behaltenswert, als wenn ich nur einfach herunterschreibe. Beobachten, wichtiges Prinzip. Also es gibt ganze Forschungszweige, wie zum Beispiel die Bionik, die davon lebt, dass sie die Natur beobachtet, um die Effekte dann zu kopieren, wie zum Beispiel den Lotusblüteneffekt von der Seerosenblüte, diese Oberflächenstruktur, die dafür sorgt, dass die Blüte nicht verdreckt, sondern der Dreck quasi abperlt. Hat man verwendet in Farben, Lacken und Fassadenoberflächen. Man hat einfach genau beobachtet, was macht die Natur, wie können wir uns diesen Effekt zu Nutzen machen, um ihn technisch, synthetisch nachzubauen. Ja, Haifischhaut hat man verwendet oder hat man untersucht und den Effekt dieser zahnartigen Hautoberfläche zu kopieren für Schwimmanzüge, um ja die Geschwindigkeit im Wasser einfach zu erhöhen und. Klettverschlüsse, ja, die beste Erfindung für alle Eltern, die Kinder haben, nie wieder zu spät zur Kita, weil der Klettverschluss einfach dazu da ist, die Schuhe schnell zu schließen, kommt aus der Natur und so weiter. Also beobachten und damit verbunden auch in andere Welten schauen, ja, und auch mal finden, was man nicht gesucht hat. Also ich gehe manchmal mit einer Fragestellung in Geschäfte, schaue mir Zeitschriften an, die mit dem Thema als solches gar nicht zusammenhängen. Also als Beispiel, ich gehe mit der Frage, wie ich meine Fahrradwerkstatt neu gestalte, mal mit dieser Fragestellung gehe ich mal in ein Blumengeschäft. Was hat ein Blumengeschäft mit meiner Fahrradwerkstatt zu tun? Überhaupt gar nichts, aber vielleicht finde ich in der Blumenwerkstatt Inspiration, dass ich zum Beispiel sage, wow, was würde ich jetzt im Blumengeschäft vorfinden? Grünpflanzen, hat das was mit meiner Fahrradwerkstatt zu tun? Nein, aber es muss einen Wohlfühleffekt geben. Wow, ich will auf jeden Fall irgendwie einen coolen Sessel in der Fahrradwerkstatt haben. Über Bande gespielt, der Sessel hat nichts mit dem Fahrradgeschäft zu tun, aber durch diese Herangehensweise in andere Welten schauen, bin ich über Bande zu diesem Gedankenimpuls gekommen. Wenn es auch abwegig erscheint, aber ich mache es immer so, dass ich zum Beispiel mir ganz bewusst Bilder und Zeitschriften anschauen mit der Fragestellung, wie kann mir dieses Bild weiterhelfen bei meiner Frage, wie kann ich meine Online-Kurse künftig besser vermarkten. Dann sehe ich ein Bild mit im Strand und Palmen und Wasser und Meeresrauschen und denke, was hat das mit meinen Online-Videokursen zu tun? Ah ja, vielleicht ist es nur dieser Impuls, die Videos authentischer, natürlicher, angenehmer zu gestalten, vielleicht mit Musik zu hinterlegen, Meeresrauschen vielleicht für den Intro-Teil oder. Das sind kleine Beispiele, mit denen ich deutlich machen will, wie Kreativität funktioniert. Das sind nicht die Geheimformeln, das sind viele kleine Dinge, die aneinander führen und die letztendlich zu einem Selbstverständnis werden müssen im täglichen Verhalten. Das funktioniert alles nicht auf Knopfdruck. Das ist ein Training. Die Synapsen in unserem Gehirn müssen sich entwickeln und ausbauen, dass es uns leichter fällt, schneller in so einen kreativen Zustand zu kommen. Nutzt die Gruppe. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Jeder, der sich schon mal mit New Work Methoden beschäftigt hat, wie Scrum oder Design Thinking, der weiß, es gibt da immer ein Stichwort, nämlich kollaboratives Arbeiten, auch immer mit interkulturellen Teams, das heißt interdisziplinäre Teams, das heißt Mitarbeitende aus verschiedenen Hierarchien und verschiedenen Fachbereichen zu einem Thema zusammenzuholen. Warum holt man in Firmen, wo es darum geht, eine neue Vertriebsstrategie zu entwickeln, nur Vertriebsleitende zusammen? Warum nicht Vertriebsmitarbeiter? Warum nicht Marketing? Warum nicht Produktentwicklung? Warum nicht langjährige wie auch gerade neu begonnene Mitarbeiter? Dieser Mix aus Unterschiedlichkeit bietet einfach unterschiedliche Perspektiven und auch unterschiedliche Gedanken, die natürlich entstehen bei gewissen Fragestellungen. Und da ist wieder wichtig, Brainstorming heißt, alles darf gesagt werden. Wenn sich der neue Mitarbeiter nicht traut, am Anfang an diesem Brainstorming wirklich seine Gedanken zu äußern, weil er weiß, es gibt wieder einige Kritiker, die gleich sagen, ach, das machen wir hier bei uns in der Company ganz anders, ja, wird sofort dazu führen, dass natürlich eben eine wichtige Ressource gar nicht genutzt wird, also gar nicht sich irgendwie zeigen darf. Und somit geht Potenzial verloren. Also nutzt die Gruppe und sorgt auch für eine Kultur des sich mitteilen Dürfens, sorgt dafür, dass unterschiedliche Personen unterschiedlicher Perspektiven an solchen Ideen, Prozessen teilnehmen. Es gibt verschiedene Methoden. Googelt einfach mal Walt Disney Methode als Kreativitätsmethode. Es gibt zum Brainstorming, gibt es noch Weiterentwicklungen wie Brainwriting. Das kann man machen auf Karten, wenn jeder seine Ideen auf eine Karte schreibt und die dann immer im Uhrzeigersinn den anderen Teilnehmern weitergibt. Jeder liest, was der Vorgänger geschrieben hat, kann diese Gedanken ergänzen. Wenn ihr mehr über diese Arten der Methoden wissen wollt, schreibt mich gerne an. Also, visualisieren, flüssig denken, beobachten, dabei auch in andere Welten schauen, immer mit dieser Leitfrage, wie kann ich das Problem lösen, auch mal andere Zeitschriften anschauen, andere Menschen ansprechen, Gruppen nutzen. Das sind ganz, ganz wichtige Voraussetzungen, um Kreativität entstehen zu lassen. Also Brainwriting, Brainstorming habe ich angesprochen, Walt Disney Methode. Zur letzten Methode, Walt Disney Methode, ist eine Methode, die auf einer Legende aufbaut. Angeblich soll Walt Disney für seine Ideenprozesse mit seinen Teams in drei verschiedenen Phasen gearbeitet haben und hatte sogar für jede Phase einen eigenen Konferenzraum. In der ersten Phase, in der Phase des Träumers, wurden eben nur Ideen entwickelt, geträumt, gesponnen und alles durfte gesagt, gedacht, getan werden. In diesem kreativen Bereich durfte kein Kritiker seine Stimme erheben, auch kein Logiker, der jetzt schon mal überlegt, wie man das Ganze umsetzt. Nein, Brainstorm heißt wirklich alles erstmal raus. Dann Cut, Wechsel in den zweiten Raum, der Raum des Realisten. Da wird dann überlegt, wie kann man die Ideen umsetzen. Da wird auch ein Stück weit schon mal geplant hinsichtlich Ressourcen, Budget, Zeit. Und dann wechselt man wieder den Raum in den Raum des Kritikers und da wird nochmal überprüft. Hey, ist das wirklich leistbar? Ist das umsetzbar? Haben wir dafür einen Markt? Haben wir dafür Budget? Ist die Zeit die richtige? Und. Also da darf auch kritisch gesprochen werden. Und das finde ich ja auch ganz wichtig, dass jeder in einem Team auch mit seiner Art, mit seiner Mentalität auch gewürdigt wird. Es gibt halt in jeder Gruppe Menschen, die eher kreativ sind. Es gibt Menschen, die sind auch eher Optimisten. Und es gibt auch Menschen, die eher vielleicht kritisch, pessimistisch sind. Und jede dieser genannten Eigenschaften ist ja eine Stärke, die in Kombination mit allen anderen Stärken eine Riesenressource ist. Es ist doch hervorragend, dass es auch den Kritiker gibt, der den Optimisten auch mal wieder zurückholt und sagt, Achtung, bevor du über diese Brücke gehst, lass uns nochmal bitte durchrechnen, ob die Brücke diese Last auch wirklich trägt, bevor wir ins Unglück stürzen. Ja, also ich neige dann zu einer ja, sehr optimistischen, unkritischen Haltung sage, ey, cool, lass uns das machen. Und ich bin manchmal dankbar, wenn jemand anderes sagt, Armin, lass uns doch mal eine Nacht drüber schlafen, bevor wir das machen, oder lass es uns nochmal durchrechnen. Vielleicht gibt es ja noch eine Alternative oder vielleicht sollten wir es nicht machen. Das hat mich schon vor mancher Entscheidung auch geschützt, wo ich dann manchmal schneller über die Brücke gelaufen wäre und vielleicht dann auch mal diese Brücke eingestürzt wäre. Ja, Visualisierung hatte ich eben gesagt, ist ein wichtiger Punkt. Warum? Das ist eben noch ein bisschen untergegangen. Visualisierung ist eben etwas, was zum einen es uns leichter macht, die Dinge sich nochmal vor Augen zu führen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, wir kennen alle diese metaphorische Ausdrucksweise. Wir können eben mit den Augen häufig Informationen besser aufnehmen, also im Sinne von wahrnehmen und auch merken. Wir erinnern uns viel, viel leichter an die Gesichter eines Menschen als an den Namen. Wir können uns mit Bildern auch viel besser noch Details vorstellen. Jeder schmückt sie für sich aus. Also wenn jemand sagt, lass uns mal irgendwie das Ganze ein bisschen festlicher aufziehen und derjenige zeichnet dann als Symbol für Festlichkeit eine Kerze auf das Whiteboard, dann hat jeder so seine eigene Fantasie, mit der er dieses Bild weiter ausschmückt und jeder ankert für sich diese Information eben mit diesem ausgemalten Bild. Zudem ist Visualisierung auch mal sehr, sehr gut, wenn wir dann nochmal auf Inhalt zurückgreifen wollen. Diejenigen, die bei mir in Seminaren waren, wissen, dass ich eben in der Regel immer mit Flipchart arbeite. Das hat einen großen Vorteil. Zum einen, wir wissen, dass die Dinge, die in der Diskussion, also während des Redens entstehen und angeschrieben werden, sich besser gemerkt werden als die, die dann von dem fertigen PowerPoint an die Wand geworfen wird, von der Präsentation. Hinzu kommt, ich kann das Ganze ausschmücken mit kleinen Zeichnungen. Gut, das kann ich bei PowerPoint auch, aber das ist jetzt eher etwas, was ich auch natürlich gerne mache, um dem Ganzen so einen gewissen optischen Anreiz zu geben. Und vor allen Dingen, ich bin natürlich auch viel, viel spontaner. Also ich kann gerade Dinge skizzieren, die ja in der Diskussion entstanden sind, die ich ja als derjenige, der eine Veranstaltung vorbereitet, gar nicht wissen kann, was dann da von den Teilnehmern noch ins Spiel gebracht wird an neuen Inhalten oder Fragen. Hinzu kommt, ich hänge diese Flipchart-Blätter dann immer wieder an die Wand nebeneinander. Das heißt, ein Teilnehmer kann über die 2 Tage eines Workshops immer wieder sehen, was haben wir noch die Stunde davor gemacht. Also sieht das wie eine Galerie. Und selbst wenn ich dann eine Inhouse-Veranstaltung habe und dann mit anderen Gruppen einen Tag später daran arbeite, sehen die, was ist am Vortag von den anderen Personen getan worden. Also es hat schon einen hohen Wert, wenn Informationen auch sichtbar visualisiert sind. Natürlich gibt es auch andere digitale Formen, wie gesagt, bei Videokonferenzen oder Webinaren arbeite ich natürlich mit virtuellen Whiteboards. Ich arbeite aber auch in der Organisation dann zum Beispiel mit Kanban-Boards, also wo es darum geht, wirklich Aufgaben zu visualisieren, besser als ein Projektmanagement-Tool, finde ich, was die Übersichtlichkeit anbetrifft, weil wir eben allen Beteiligten unkompliziert einen Überblick geben in 3 Spalten, welche Aufgaben sind noch im Themenspeicher, im sogenannten Backlog, welche sind bereits in der Bearbeitung, im Doing und welche sind erledigt im Done. Also jeder, der dieses Kanban-Board, also das ist ein Board mit 3 Spalten, wo Aufgaben in einzelnen Punkten oder, wenn man es physisch macht, auf Karten eben angepinnt werden, kann selbst jemand, der nicht lesen kann, zumindest aber an der Anzahl der Punkte erkennen, wie gut wir im Flow sind. Sind also ganz viele Punkte noch im Backlog, also im Aufgabenspeicher und so gut wie keiner in Bearbeitung und noch gar keiner in der Erledigt-Spalte, dann weiß jeder, oh, wir müssen jetzt wirklich mal schauen, dass wir hier unsere Aufgaben bearbeitet bekommen. Ja, es gibt natürlich in der Kreativitätstechnik, um auf diesen Begriff nochmal zurückzukommen, neben diesen Grundprinzipien, über den ich jetzt spreche, unendlich viele Methoden. Also jeder, der sich mal mit diesem Thema Kreativität beschäftigt, also jetzt nicht in künstlerisch-gestalterischer Form, sondern eher, wenn es darum geht, Ideen zu entwickeln. Gibt es Bücher ohne Ende? Ich habe bestimmt 20 Bücher über Kreativität und das ist nur ein Bruchteil dessen, was am Markt vorhanden ist. Wer Interesse hat, dem schicke ich gerne auch mal auszugsweise einige meiner Übungen, die ich in den Seminaren einsetze. Zum Beispiel die Flip-Flop-Technik. Das ist so eine schöne Umdeutungstechnik, wo es darum geht, Probleme zu lösen, indem man sie bewusst vergrößert, um dann die Umkehr daraus zu bilden. Also Frage oder die Aufgabenstellung ist immer, beschreibe ein Problem. Jemand könnte jetzt zum Beispiel sagen, ja, ach, ich kriege irgendwie diese Aufgaben, die ich täglich zu erledigen habe, so nebenbei, die bekomme ich nicht erledigt. Und dann wäre die Frage, was müsstest du denn tun, um das Problem größer zu machen? Ja, ich müsste mir vornehmen, diese Aufgaben vielleicht für einen gesamten Monat aufzusammeln oder aufzustauen und erst dann zu machen, vielleicht sogar für 3 Monate. Und aus dieser Übertreibung entspringt oft in der Umkehr die Lösung desjenigen, der ein Problem hat, indem er sagt, naja, 3 Monate, um Gottes Willen, da kriege ich ja schon wirklich hier Atemnot. Nee, die Lösung liegt wirklich darin, diese Aufgaben täglich abzuarbeiten, damit sich eben nichts aufstaut. Das klingt jetzt trivial, aber manchmal ist es im Leben so. Die Lösung liegt so nah und manchmal braucht es von dem Kollegen, von der Freundin, von dem Partner, Partnerin einfach diesen Schubs und diese Übertreibung. Das ist so wie diese Übertreibung Männerschnupfen. Jeder kennt das. Der Mann hat so ein leichtes Kratzen im Hals und sagt auch zur Frau, ah, du, ich habe so ein bisschen, ich glaube, Halsschmerzen. Ich weiß nicht, ob ich mit zur Schwiegermutter komme. Dann fragt die Frau, du Schatz, soll ich mal Fieber messen und soll ich zur Sicherheit mal den Notarzt rufen? Dann sagt der Mann, nein, so schlimm ist es auch nicht. Ich nehme jetzt gerade irgendwie ein Aspirin, da komme ich natürlich mit. Also dieses humorvolle Übertreiben, das ist ja ein Prinzip der provokativen Therapie, hilft eben auch im Kontext Kreativität oder Ideenlösung oder auch Problemlösung. Und ihr merkt ja, ich verwende diese 3 Begriffe so in einem Atemzug. Kreativität ist oft nichts anderes als eine Ideenentwicklung, die auf dem Problemlösungsprinzip beruht. Also einfach einfallsreich zu sein. Jetzt gibt es noch etwas, was wir berücksichtigen müssen. Jeder Mensch ist und handelt anders. Das heißt, es gibt auch da wieder, keine Geheimformel, die für alle Menschen dieser Welt gleichermaßen gilt. Ich will das mal an einem Beispiel deutlich machen. Ich habe bis ins mittlere Erwachsenenalter geglaubt, wenn man Ideen entwickeln will, wenn man also ein Konzept erstellt beispielsweise, dann muss man vorher alle Arbeiten erledigen und dann abstellen und dann den Schreibtisch leerräumen quasi, dass man vor dem weißen Blatt Papier, symbolisch betrachtet, sitzt, um dann in Ruhe eine Idee zu entwickeln. Da braucht es Ruhe, Tür zu und jetzt setze ich mich hin. Ich habe mich allerdings gewundert, warum oft genau aus diesem Verhalten heraus keine guten Ideen entstanden sind. Ich saß da mit dem Kopf zerbröselt und kam nicht auf gute Ideen. Dann habe ich eines mal gemacht. Ich habe mein kreatives Arbeiten modelliert. Was heißt denn modellieren? Das ist ein Fachbegriff und der bedeutet, Modeling bedeutet eben das Nachbilden eines Prozesses. Und zwar gucke ich nicht, wie andere kreativ sind, sondern ich gucke, wie ich schon kreativ war. Denn ich bin ja vom Prinzip ein kreativer Mensch. Nur ich habe eines festgestellt, in gewissen Situationen fällt es mir schwer. Ich wusste aber nicht, was sind die Voraussetzungen für gelingende Kreativität bei mir. Da habe ich mich eben sehr genau beobachtet. Ich habe halt zurückgeschaut, in welchen Situationen gelingt es dir leichter? Wo fällt es dir sogar total leicht? Da ist mir sofort eine Situation eingefallen, wie ich früher als Kind gespielt habe. Erst mit Lego, später mit Fischertechnik. Was waren die Rahmenbedingungen? Ja, ich habe alles ausgebreitet. Dann habe ich noch weiter überlegt, was waren noch so Faktoren? Ja, meistens war es so, dass ich auch irgendwie Kontakt zu anderen hatte. Also mein Kinderzimmer lag früher zwischen dem Kinderzimmer meiner Schwester auf der einen Seite und dem Wohnzimmer meiner Eltern auf der anderen Seite. Und ich hatte nicht immer Lust, alleine zu sein, konnte mich zwar alleine beschäftigen, aber ich hatte Lust immer auf Anschluss. Deswegen habe ich die Tür zu meiner Schwester und die Tür zum Wohnzimmer oft aufgelassen. Das heißt, ich habe von beiden Seiten Musik, Fernseher, Stimmen, alles Mögliche gehört. Und das fand ich total inspiriert. Ich war auf der einen Seite für mich alleine, hatte meinen Bereich. Meine Schwester durfte mir da auch nicht die Steine durcheinander bringen. Aber ich war umgeben von Menschen, die im Hintergrund murmelten, Stimmen, die aus beiden Seiten kamen, aber die mich nicht in irgendeiner Weise tangierten. Und dann wurde mir mit einmal alles klar. Warum habe ich denn immer ruhig am Schreibtisch gesessen und weswegen sind mir keine Ideen entstanden? Weil das stammt noch aus meiner Schulzeit. Meine liebe Mama hat immer gesagt, Armin, wenn du Schularbeiten machst, alle Übshefte vom Tisch, alle Playmobil-Figuren vom Tisch, Lehrertisch, damit du deine Schulhefte und Bücher ausbreiten kannst und Radio wird ausgemacht. Kein ABBA, kein Bee Gees oder andere Musik, die ich zu der Zeit gehört habe. So, und daraus ist ein Glaubenssatz entstanden, nämlich man müsse konzentriert und der Form arbeiten. Dann habe ich festgestellt, völliger Bullshit, funktioniert nicht Und dann kam die letztendliche Erleuchtung. Ich habe dann festgestellt, stimmt, wenn ich im vollen Großraumabteil des ICE sitze und über Ohrhörer Musik höre, trotz alledem noch die Stimmen und die Personen um mich herum wahrnehme, da kommen ja oft sehr, sehr gute Ideen. Obwohl es ja nicht gerade lehrbuchartige Rahmenbedingungen sind für konzentriertes Arbeiten. Aber genau da gelingt es mir. Und das habe ich jetzt für mich erkannt. Ich werde nie wieder meinen Schreibtisch aufräumen, bevor ich kreativ bin, sondern werde im laufenden Chaos, obwohl Leute, die mich kennen, wissen, mein Schreibtisch ist nie zugemüllt. Aber jetzt im Augenblick liegen hier bestimmt 20 Sachen auf dem Tisch. Sticky Notes, Kabel, Zettelchen, Stifte, Handy, Uhr und so weiter. Das heißt, ich werde das bestimmt nicht aufräumen, wenn ich kreativ bin. Ich räume es dann auf, wenn mir danach ist. Wenn ich vielleicht in Ruhe etwas lese, dann tut es mir vielleicht gut. Aber nicht, wenn ich Ideen entwickeln will. Deswegen, das ist sozusagen mein Fazit. Neben all dem, was ich die letzte halbe Stunde erzählt habe, über die Grundprinzipien, Gewohnheit, Verstand, Urteilsvermögen, Parken für den kreativen Prozess, dann das Anwenden der Grundprinzipien in Gruppendenken, Flüssigdenken, in andere Welten schauen, auch Methoden nutzen, wie die Walt Disney Methode oder andere Methoden, es gibt unendlich viele, eben auch schauen, was ist dein Erfolgsmuster, weswegen gelingt es dir manchmal leichter, kreativ zu sein. Das kann bei einem Hobby sein und schau genau hin, was du da machst und wie du das machst und wie du dich dabei fühlst und versuch das oder Teile davon in deinem Berufsleben zu übertragen. Wenn du genauer wissen willst, wie das geht, schreib mich gerne an, hering@kundenzentriert.de oder schreib mich über LinkedIn an, dort sind wir vielleicht schon vernetzt miteinander. Schreib mir eine kurze Memo, ich freue mich über jeden Kommentar, über jede Meinung dazu, weil es ist ein Leidenschaftsthema. Ich bin der Meinung, kreativ sein ist kein Ausnahmetalent, sondern jeder Mensch ist auf seine Weise kreativ. In dem Sinne, setzt gerne viel davon um, was ich euch erzählt habe. Ansonsten fragt mich und dann gilt immer das Motto von Walter Gropius, meine Lieblingsfarbe ist bunt.
Danke fürs Zuhören. Empfiehl meinen Podcast gern weiter und schreib mir, wenn du Fragen zu meinen Themen hast.